Guten Morgen, ihr mächtigen Streiter des Herrn.
Guten Morgen.
Okay, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit, alles klar. Meine Frau sagt immer, ich brauche so lange bei den Einleitungen, jetzt sind wir mittendrin. Habt ihr die Nachrichten mal irgendwie in der letzten Zeit ein bisschen eingehender? Ist die Welt nicht ein verrückter Platz, oder?
Ja.
Also, das ist doch wirklich ein richtig durchgeknallter Planet. Und aber dennoch ist es doch interessant zu sehen, wie Hoffnung und Verzweiflung so nah zusammenkommen, gerade in den letzten 2 Monaten auf dieser Welt. Ja, General Motors ist praktisch pleite. Habt ihr das mitgekriegt? Die haben gesagt, sie sind eigentlich jetzt schon insolvent. Der größte Autobauer der Welt ist quasi am Ende. Volkswagen war mal ganz kurz das teuerste Unternehmen dieser Welt. Und in diesem ganzen Wirrwarr verlieren Leute ihr Haus in den USA, ihre Existenz, ja, weil Banken irgendwie das mit den Krediten nicht so ganz hinbekommen haben. Hammerhart, was in der letzten Zeit so abgeht. Und interessant, wie offen Menschen werden, herzugehen, wenn irgendeiner sagt, yes, we can. Also ich interessiere mich ja extrem für Rhetorik. Hat irgendeiner mal eine komplette Ansage von Barack Obama sich mal angeguckt? Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber es hat gereicht, um mir wirklich eine Gänsehaut zu verschaffen. Weil der Kerl, der hat eine Rhetorik drauf, er hat zwar kein Geld, um das alles zu finanzieren, was der da vorhat, aber der Kerl ist der Hammer. Und alleine nur bei seiner Antrittsrede, als er verkündigt hat, dass er der neue Präsident der Vereinigten Staaten sein wird, da waren 200.000 Menschen dabei. Ja, und da standen noch ein paar hunderttausend vor den Toren. Das heißt, ungefähr 500.000 Menschen wollten gucken, wie der Kerl aussieht, der neue Präsident, der gesagt hat, yes, we can. Ich habe eine Analyse gesehen im Fernsehen, wo die Leute, ja, es gibt ja immer so die gebildeten Leute, die erklären dann, warum derjenige gewählt worden ist. ja, die gesagt haben, ja, warum hatte er so große Chancen? Die haben gesagt, das Problem war, dass er genau ein komplementäres Wahlprogramm hatte zu diesem John McCain. John McCain hatte einen Wahlkampf gehabt, der nach hinten gerichtet war. Der hat gesagt, weil die Welt so ein bedrohlicher Ort ist, müssen wir uns wehren gegen den Terrorismus. Boah, die hatten da, glaube ich, gar keinen Bock mehr drauf, den Kram zu hören. Ja, John McCain hatte die Botschaft von wir müssen. Ja, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen arbeiten, wir sind die in der Welt, die der Welt zeigen müssen, was Demokratie ist. Ja, das war der Wahlkampf von John McCain. Und wie anders war Barack Obama drauf. Der ist hergegangen und hat nicht gesagt, wir müssen jetzt, sondern hat gesagt, wir können. Ist eigentlich dasselbe, wenn man das mal mathematisch und so, kommt am Ende eigentlich dieselbe Null bei raus, aber die war schwarz und die von dem anderen war halt rot am Ende des Tages. Ja, und heute Morgen soll es auch ein bisschen darum gehen, ich möchte euch da ein bisschen anstecken, was das angeht. Yes, we can. Aber warum? Und möchte aus euch heraus, ja, so ein bisschen rhetorisch dieses Muss prügeln, ja, was, wo dieser John McCain diesen Fehler gemacht hat. Du musst hier nicht sitzen übrigens. Es ist eine freiwillige Veranstaltung, aber ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Jesus Christus hat uns von dem Muss befreit. Das ist das, worum es geht heute Morgen. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir können. Yes, we can. Wir wurden, Achtung, Neudeutsch, enabled. Wir wurden fähig gemacht. Wir wurden fähig gemacht, unserem Gott zu dienen, ohne es zu müssen. Das ist das, worum es heute geht. Wir wollen nicht nach hinten gerichtet sein, und diese Muss-Botschaft auf uns herunterlaufen lassen. Wir müssen aber toll sein, wir müssen heiliger werden, wir müssen mehr in der Bibel lesen, wir müssen Zeugnis sein an unseren Arbeitsstellen und wir müssen an unserer Ehe arbeiten. Ne, das müssen wir, sonst kriege ich Ärger mit euren Frauen. Was anders oder wie anders ist die Botschaft weg von dem Müssen hin zu dem Können? Ja, du kannst das alles. Und du wurdest wirklich fähig gemacht dadurch, dass Jesus Christus hergegangen ist und er ist für dich gestorben. Wir könnten es auch moralisch probieren. Oh, die Welt geht verloren, du musst jetzt evangelisieren. Das wirkt auch nicht lange an und die Motivation hält doch nicht so lange an. Ihr müsst euch überlegen, dieser Barack Obama ist hergegangen und hat etwas gemacht, was noch nie ein Präsident vor ihm gemacht hat. Er ist hergegangen zu den Firmen, es gibt ja immer so Sponsoren für so einen Präsidenten, die dementsprechende Interessen haben, die sagen, komm, hier kriegst du ein paar Millionen Euro, dafür musst du diese oder jene Meinung vertreten. So ungefähr, also da lege ich mich jetzt nicht fest, aber so ungefähr machen die das ja und das hat Barack Obama nicht gemacht. Der ist hergegangen, hat eine Internetseite gemacht, die richtig stylisch aussieht, ja, und ist hergegangen und hat nur Geld von kleinen Leuten eingesammelt, um sich unabhängig zu machen von den Meinungen der großen Einflussnehmer auf die amerikanische Politik. Niemand anderen ist vorher gelungen, so viele Leute zu mobilisieren, die vorher noch nie gewählt haben wie ihm. Alleine nur durch die freiwillige Botschaft, yes, you can. Du kannst einen Wechsel vollbringen. Gut, er hat gesagt, wenn du mich wählst. Aber lasst das mal auf euch wirken, ja, wie anders doch die da drüben auf der anderen Rheinseite ticken. Die sind schon anders drauf. Und ich glaube, es gibt da Elemente, die auch für uns extrem wichtig sind. Und da möchte ich euch heute ein kleines bisschen anstecken, wenn es mir denn erlaubt ist. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Boah, Wahnsinn, schon so viel geschafft. Und so gut in der Zeit. In Jeremia 31 steht, ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Ich möchte das ein bisschen anders mal vorlesen. Ich bin dir von ferne erschienen und habe zu dir gesagt, ich habe dich schon immer geliebt. Darum bin ich dir mit Güte begegnet. Steht übrigens in Vers 3, wenn ihr das aufschreiben wollt. Ein schwieriges Wort vielleicht für die einen oder anderen, die sagen, oh ich, Gott ist mir in Güte begegnet. Ich habe dich schon immer geliebt. Lass mal die Konsequenz auf dich wirken. Wer ist eigentlich Gott? Und welche Perspektive hat er auf dein Leben? Er ist derjenige, der alles kennt. Ich habe gestern Abend, als ich das geschrieben habe, ist mir so eingefallen, eigentlich können wir Gott mit unseren Entscheidungen und dem Kram, den wir so tun in unserem Alltag, eigentlich gar nicht überraschen, oder? Der kennt das ja alles schon. Wir können Gott nicht überraschen, weil er hat eine Ewigkeitsperspektive. Es gibt einen Psalm, da steht drin, dass Gott alle Tage in ein Buch geschrieben hat, obwohl noch keiner von diesen Tagen war. Das Interessante ist aber, dass Gott sich dennoch für dich entschieden hat. Er kennt alle deine Tage und hat entschieden, ich begegne dir in Liebe und in Güte. Das ist nicht ein Anspruch, den Gott an uns hat, das hat er einfach getan. Er ist derjenige, der sich zuerst für uns entschieden hat. Und ich denke mal, wenn wir mit diesem Trost aktiv arbeiten, dann kann uns das fähig machen. Ja, ich bin vielleicht ein Schnuttenstoffel in meinem Alltag, aber ich bin fähig, weil Gott mich fähig macht. Er hat eine andere Perspektive über meinen Alltag, über das, was ich tue, weil er kennt das alles schon. Für ihn ist die Sache schon komplett abgelaufen. Er kennt alle unsere Tage, hat sich dennoch entschieden für dich. Er begegnet dir in Güte und er weiß dennoch alles. Du kannst ihn nicht mehr überraschen mit deinen Entscheidungen, mit dem, was du vorhast, mit dem, was du planst, was du entwirfst in deinem Kopf. Ist alles schon bekannt. Jetzt möchte ich hier keine Calvin-Luther-Diskussion führen, aber grundsätzlich ist es so, dass er kennt dich. Und er hat dich gemeint, als er dich angesprochen hat. Hey, ich hab dich lieb. Daran brauchst du nichts ändern. Dafür kannst du nicht arbeiten. Steht in der Bibel drin, dass niemand zu Gott kommen kann als was? Genau, als sei es denn, dass der Vater ihn zieht. Es tut mir leid, da steht dein Name nicht dazwischen. Also es heißt also, dass niemand zu Gott kommt, außer du arbeitest da heftig dran. Gott hat eine andere Perspektive und er weiß, was du möglich bist zu tun. Er kennt dich und er ist in der Lage, das dementsprechend zu überblicken. Das kannst du dir nicht verdienen und Gott weiß auch, wie oft du fällst. Aber was ist die Gabe der Gerechten? Was ist die Gabe der Gerechten? Aufzustehen. Wieder aufzustehen und weiterzugehen. Wir haben alle Hilfen bekommen, die uns fähig machen und ermöglichen, wieder aufzustehen und vorwärts zu gehen in seinem Namen. Da gibt's dann hin und wieder so ein paar Dinger, so ein paar Stimmen, ne? Die hergehen und doch sehr realitätsbezogen uns klar machen, du, gestern der Tag war ja echt nicht so prall, oder? Und da hast du jetzt beim Schuld- und Gerd-Verlag ein neues Andachtsbuch bestellt, reingeguckt hast du auch noch nicht. Liegt schon einen Monat auf deinem Schreibtisch, aber gepeilt kriegst doch hier gar nichts, oder? Und dann sagen wir, ja, stimmt eigentlich. Ich bin eigentlich derjenige, der hier nicht so viel hinbekommt. Aber wer ist das? Wer ist derjenige, der hergeht und uns das mitgibt, mit so einem negativen Touch und Dreh, dass wir hergehen und die Entscheidung treffen, dieses Denken ist richtig. Die Bibel nennt ihn den Verkläger der Brüder. Derjenige, der hergeht und nichts Gutes im Schild führt, was mit uns zu tun hat. Und wir sind diejenigen, die entscheiden, ob das Realität werden darf in unserem Denken. Aber ist es Realität für Gott? Wie motiviert uns Gott? Psalm 139 habe ich eben gesagt, als ich gerade erst entstanden bin, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott, und es sind so unfassbar viele. Welches Problem hat David, als er diesen Psalm aufgeschrieben hat? Er hat ein deutsches Problem, er hat sich ein bisschen viel Gedanken über Gott gemacht. Ne, hier, deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott, es sind einfach unfassbar viele. Und ich glaube, das machen wir auch. Wir strengen zu sehr unser Hirn an und überlegen uns, boah, der kann mich ja gar nicht lieben, was ich hier so mache den ganzen Tag. Wie ich mich verhalte, das, was ich disziplinarisch überhaupt nicht auf die Rille kriege, das klappt überhaupt gar nicht. Gott hat zu dir gesagt, hey, ich begegne dir in Güte. Und wenn du rational rangehst an das, was Gott entschieden hat, wenn du rational herangehst an das, wie Gott dich sieht, hast du dasselbe Problem wie hier der David. Oh Mann, das ist so viel, worüber ich nachdenken muss. Aber es ist Wahrheit, dass Gott dich in Güte ansieht und dir in Liebe begegnet. Das ist schlecht. Dankeschön. Entschuldigung, wenn das hier nicht so flüssig abgeht. Ich habe eine sehr kleine Schriftart gewählt, stelle ich fest. Das werde ich wohl nicht mehr machen. Ich werde wohl meinen Drucker demnächst ein bisschen mehr. Aber ich hatte so Skrupel, weil das schon so viele Seiten waren. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich mache die Predigt kürzer und habe die Buchstaben kleiner gemacht. Keine Panik. Wer kennt von euch Cheerleader? Ja? Was machen Cheerleader? Anfeuern. Wann feuern die denn an? Wenn es 3-0 für ihren Verein steht? Vor dem Spiel, ja, zum Einheizen. Genau. Oh, Dankeschön. Richtig. Die feuern vor allen Dingen dann doch die Leute an, wenn sie 3-0 zurückliegen, oder? Ist das so? Und inwieweit ist Gott in deinem Leben, jetzt assoziiert bitte nicht das Falsche darin, ja, aber Cheerleader in deinem Leben? Also nicht mit Puscheln und kurz, streich das wollte ich nicht sagen, nein. Ja, sondern inwieweit ist Gott der Motivator in deinem Leben, der hergeht mit seiner Wahrheit, in deinem Leben steht und sagt, ich bin hier, yes we can. Wir sind diejenigen, die das gemeinsam packen können. Warum? Weil ich kenne die Wahrheit und ich sage sie dir. Ich bin bei dir und ich habe mich für dich entschieden. Wir alle, wir brauchen extrem Motivation und Ermutigung in unserem Leben. Und Gott hat die Entscheidung gefällt, mit uns genau so umzugehen. Wie oft tun wir das genau nicht? In unserem Kopf, aber auch im Zusammenleben mit anderen Leuten. Aber wie anders ist das auch bei Gott? Was machen denn Cheerleader? Beim Rückstand gehen die dann so vom Platz und sagen, uff, mit denen auf dem Feld haben wir nichts zu tun, mach das mal weiter, wir gehen dann jetzt mal. Nee, dann legen die sich richtig ins Zeug. Dann sagen die, jetzt erst recht, jetzt packen wir alle Lieder aus, alle Parolen. Weil wir sind für unsere Jungs da, die auf dem Spielfeld stehen. Ja? Ich habe in einer anderen Predigt habe ich was Lustiges gehört und ich denke mal, das passt auch ganz gut. Ich habe es ein leicht wenig umgeschrieben und das macht ein bisschen offenbar, so wie wir so denken als Deutsche. Ja, wenn so ein neues Kind auf die Welt kommt, ja, und der Vater sieht sein Kind und hebt es hoch und sagt zu ihm, oh Lukas Torben, du hast noch so viel zu lernen. Ja, wie ist das mit dem amerikanischen Mann, ja, der sieht sein Kind und sagt, oh Barack, you will be the next president of the United States. Ein Freund von mir hat mich angerufen. Der sagt, du, hör mal, Markus, ich habe ein Problem. Ich sag, ja, was hast denn du für ein Problem? Ja, ich habe vor 12 Jahren, habe ich mich verlobt. Ich sag, das ist ein Problem, ja, weil du noch nicht verheiratet bist oder was? 12 Jahre, also er ist kein Christ jetzt, ja. Ist ganz schön lange, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem ist. Ich sag, nee, zur Verlobung hat er von seinem Schwiegervater, Achtung für die Rechner unter euch, 1000 Volkswagen-Aktien geschenkt bekommen. Hat er damals 20 Mark für bezahlt. Und hat mich angerufen bei einem Aktienstand von 450 Euro und fragt mich, ob er die jetzt verkaufen soll, weil ich kenne ja die Welt. Ich weiß zwar nicht, in welchem Telefonbuch er das gelesen hat, aber er hat mich halt mal angerufen. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kenne mich nicht aus und ja, ist gerade hoch und herzlichen Glückwunsch. Er hat sie nicht verkauft. Eine Woche später habe ich ihn angerufen. Ich guck gerade NTV, hast du gesehen? 1050 Euro. Du bist jetzt Millionär. Herzlichen Glückwunsch. Der ist bald vom Telefon geschmiert. Also er hat nicht so viel Fernsehen geguckt, ja. Wir alle wünschen uns irgendwann mal so einen Telefonanruf. Das sehe ich in eurem Gesicht geschrieben. Hey, aber dieser Telefoncall, der ist schon längst passiert, weil Gott festgestellt hat, was ihr wirklich wert seid. Und es darf, ich möchte diesen Satz nochmal anfangen, es darf für euch keine Überraschung sein, weil ihr kennt das Wort Gottes, wie wertvoll ihr in seinen Augen sind. Das ist nicht einfach so ein Pfund in der Wüste, ups, ein Klumpen Gold. Das steht im Wort Gottes drin. Und wir müssen uns darum kümmern, dass wir danach leben, dass wir das wissen, dass wir das weitertragen, dass wir darüber erzählen. Dass wir da reinkommen in diesen Stil. Deswegen lasst uns nicht so pessimistisch sein, sondern lasst uns realistisch sein aus dem Blickwinkel Gottes. Ich denke mal, das ist wichtig. Jetzt passt es wieder? Yes, you can. Ich möchte drei motivierende Beispiele bringen von Menschen aus der Bibel, ja, die ziemlich durchgeknallt waren. Und wir möchten uns einfach ganz kurz anschauen, wie Gott mit den Leuten umgeht, um zu zeigen, wie Gott mit dir umgeht. Den ersten, den kennt ihr sicherlich sehr gut, und damit knüpfe ich an den Anfang meiner Predigt. Richter Kapitel 11, Vers 6, ja, wird von einem Mann berichtet, aus dem kleinsten Stamme in Israel, ja, der sich gerade versteckt hat und versucht, die letzten Lebensmittel zu retten vor irgendwelchen bösen Leuten. Und der Engel des Herrn kommt, ja, der Cheerleader Gottes, und sagt zu ihm: Na, mächtiger Kämpfer, übrigens, du bist derjenige, der die ganzen bösen Leute jetzt verprügeln wird und alle rausschmeißen wird. Er ist ein bisschen irritiert und sagt zu ihm: Nee, ich nicht. Der Motivator Gottes spricht ihn an und sagt: Du starker Kämpfer. Und wie antwortet Gideon? Genauso wie wir, ne? Ach, mein Herr, wenn Gott wirklich uns beisteht, wo sind denn all die Wunder? Der war also auch Charismatiker, leicht desillusioniert, ja. Mein Nachbar fährt immer noch im Rollstuhl rum und ich soll jetzt hier irgendwelche blöden, was war das, Medianiter, glaube ich, oder Philister? Nein, einer von den beiden wird es wohl gewesen sein. Hier aus dem Land rausschmeißen. Was haben die Wunder Gottes jetzt damit zu tun? Gott beruft ihn gerade, legt alles in die Waagschale, ja, rhetorisch nochmal überarbeitet, und Gott sagt zu ihm: Tata, du bist es. Und er sagt: Nee, ach, zu wenig Wunder gerade. Ah, hier, Medianiter, ich habe es mir doch aufgeschrieben, ja. Gott begegnet ihm in einer Position und mit einem Wissen, was er nicht haben kann, der Gideon. Gott hat eine Ewigkeitsperspektive und er hat eine zeitliche Perspektive. Du wunderst dich vielleicht, in welchen komischen Anfechtungen, Problemen und Umständen du dich befindest. Und ich bin jetzt alt genug. Nein, so kann man das nicht anfangen. Aber ich habe ein paar Sachen gelernt in den letzten 36, 37 Jahren, die mir gezeigt haben, irgendwie ist er da und es wird doch irgendwie okay. So am Schluss, am Ende des Tages. Irgendwie hat er einen Plan und den zieht er irgendwie durch. Auch wenn ich gerade in dieser Situation überhaupt nicht verstehe, was er eigentlich will von mir. Und du hast zwei Möglichkeiten, entweder an der zeitlichen Situation, in der du dich gerade befindest, zu verzweifeln, oder in Gottes Perspektive die ganze Sache im kompletten Kontext zu sehen. Wie ist deine Entscheidung? Möchtest du so, wie die Menschen auf dieser Welt immer den Augenblick sehen, danach bewerten und die Vergangenheit sehen? Weil das ist die einzige Grundlage, den diese Welt hat. Hier kommt ein kleines Alleinstellungsmerkmal für dich. Du gehörst zu einer Elite-Truppe, die in der Lage ist, Ewigkeitsblick auf sein Leben zu haben. Weil du den im Boot hast, der genau diese Ewigkeitsperspektive mitbringt. Vielleicht bist du überrascht in der einen oder anderen Situation, aber Gott hat diese Situation garantiert nicht überrascht. Vielleicht bist du leicht angespannt, was die ein oder andere Situation angeht in deinem Leben, aber Gott hat sie im Griff und schon längst gesehen. Und er würde sie dir nicht in die Wiege legen, wenn er nicht genau wüsste, es formt dich vielleicht für morgen, übermorgen oder überübermorgen. Deswegen sei etwas entspannt. Gott weiß, was er tut. Und da ist es dann auch egal, ob du nun aus dem kleinsten Stamm in Israel bist, ob du der Jüngste bist oder der Schwächste, vielleicht der Schönste und nicht so toll in der Strategie. Gott ist an deiner Seite und das ist das Einzige, was zählt. In Vers 17 entgegnet Gideon, und ich denke mal, das ist auch eine Strategie, die wir sehr, sehr gerne fahren, dem Engel des Herrn mit einem Satz: als er so halbwegs realisiert hat, was denn der Typ da in der Tenne von ihm will, sagt er, Gideon entgegnete ihm und sagt, oh, das habe ich nicht verdient. Steht da. Egal welche Übersetzung, ich habe das nicht verdient. Nee. Ich habe das nicht verdient. So viel Berufung und Zusagen Gottes, das ist aber ganz schön viel hier. Aber das ist die Art und Weise Gottes. Er macht Sachen ziemlich konsequent. Und er hat dich ziemlich konsequent berufen und hat dir alles gegeben, damit du diese Sache positiv zu Ende führen kannst. Er ist derjenige, ja, der nicht nur den Anfang macht, sondern er ist derjenige, der die Entscheidung gefällt hat, mit dir etwas zu tun, was nennt man Vollendung. 100%. Das heißt, für 150% brauchst du nicht arbeiten, das wird nicht funktionieren. 100% reichen. Aber wer ist derjenige, der dafür verantwortlich ist? Du? Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Und ich denke mal, wenn Gideon hergegangen ist und er hat den realistischen Blick dieses Lebens gehabt, die sind viel mehr, wir sind so wenig, die haben Waffen, wir nicht, aber wir haben Gott und das haben die nicht. Wir müssen uns auf eine andere Perspektive verlassen können. Und das ist die Perspektive Gottes. Und Gott motiviert ihn mit dieser Ewigkeitsperspektive. Und wenn du in dieser zeitlichen Perspektive, wenn du im Hier und Jetzt stehst, dann wirst du den Plan Gottes nicht schnallen. Wirst du nicht. Du wirst nicht verstehen, was er vorhat, wenn du im Hier und Jetzt bleibst, wenn du im Hier und Jetzt bewertest, wie deine Situation ist. Weil Gott hat da noch ein paar Tage geplant. Und du kannst dich darauf verlassen, dass er sie sehr, sehr gut geplant hat. Den nächsten Typen, ein bisschen mehr aus der Ferne, nicht so detailgetreu. Samuel, ziemlich großer Prophet und Richter seiner Zeit, rannte durchs Land und hat immer so Könige eingesetzt, so, ja, könnt euch so ein bisschen, kriegt von Gott einen ziemlichen Rüffel erteilt. Als er nämlich vor so einem kleinen, schmächtigen Kerl mit lockigem Haar steht, ja, ist irgendwie ein Knirps von 10 Jahren, der Schönste in seiner Familie und der Letzte, also der Jüngste. Und daneben, ja, Brüder, die sind Bäume, Oberarme, ja, wie Auspuffrohre. Und Gott sagt zu ihm, du, den Kleinen, den segnest du jetzt mal ein. Und der Samuel sagt, soll man nicht die anderen nehmen? Die sind irgendwie größer und irgendwie... Und Gott hat zu ihm gesagt, du, pass mal auf. Ich schaue auf das Herz. Ja, und nicht auf das, was vor Augen ist. Und David war derjenige, der am Ende als König berufen worden ist und in seiner Position fähig gemacht worden ist, von Gott herzugehen und Kriege zu gewinnen. Die größte, ne, war er das? Da, Detlef? War er das, der die größte Ausdehnung gehabt hat? War er? Nee, das war sein Sohn, ne? Das war Salomo. Er durfte nicht, weil er zu viele Kriege geführt hat. Aber er hat Tempelbau hatte angestrengt und viele, viele andere Sachen, die wichtig waren für das geistliche Volk Israel. Und er war der Meilenstein dieser ganzen Geschichte. Lasst uns nicht auf das schauen, was wir alleine sehen können. Das ist nicht 100% der Wahrheit. Kann sie gar nicht sein. Da gibt's etwas mehr. Ja, dann ein Typ, der mir sehr am Herzen liegt. Der nicht fragt, sondern Ohren abhaut. Also, er war nicht so dialogsbezogen, ja, so, komm, lass mal drüber reden, sondern gleich, zack! Also war sehr, sehr konkret. Ein Eiferer für Gott. Der Petrus, der hergegangen ist, ja, hat erstmal geeifert und dann nachgefragt. Wollt doch immer leicht im Mittelpunkt stehen, ne? Herr, ich weiß, wer du bist. Die anderen wissen es nicht, die denken, Elia! Ich hab's drauf, du bist der Messias. Und Jesus sagt zu ihm, ja, aber toll, dass du das mitgekriegt hast, aber das ist Gott, der das offenbart hat und nicht du selber. Du bist jetzt nicht so das super feine Käpsele. Das kommt von woanders her. Aber interessant ist, was Jesus ihm danach sagt. Er hat gesagt, Petrus, du pass mal auf, du hast nicht nur einen tollen Namen, sondern ich mache auch noch das aus deinem Namen, wie du heißt. Nämlich, du wirst der Fels der Gemeinde werden. Und jetzt überlegt euch diesen Augenblick an. Ich meine, der Kerl ist wahrscheinlich emotional komplett im Dreieck gesprungen, wenn er halbwegs verstanden hat. Nee, wenn er es verstanden hätte, wäre er wahrscheinlich, hätte er gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich muss mich da jetzt mal korrigieren. Aber was hat denn Jesus von dem Mann gewusst? Nur diesen Augenblick? Er hat gewusst, dass er ihn verleugnen wird. Dreimal. Er saß im Hof und hat gesagt, ich sei verflucht, wenn ich diesen Mann kenne. Hat Jesus das gewusst? Aber er hat ihn dennoch berufen. Er kannte die komplette Wahrheit über diesen Mann. Und hat trotzdem die Geduld, hat den Mut, hat die Langmütigkeit, ihn zu berufen, mit ihm zu gehen, ihn durchzutragen, bis zum Schluss. Ist Gott nicht ein super Motivator? Ich möchte euch von den anderen gar nicht erzählen, von Maria, die sich unwürdig fühlt und viele, viele, viele andere. Ja, es gibt eine Menge Leute, die sind so wie ich und du, denen Gott dennoch begegnet, weil er eine Ewigkeitsperspektive hat. Und er sagt ihnen, yes, you can, weil ich es weiß. Gott ist derjenige, der es weiß, weil er das Ende kennt. Und das Ende hat nichts mit dieser Welt zu tun, sondern in einer Welt, wo er bewertet, wo er festgesetzt hat, wo er geregelt hat. Eine Welt, die wir nicht sehen können, die wir aber leicht erahnen können. Diese Ewigkeit, die in unserem Herzen ist. Nach denen Gott uns Sehnsucht gegeben hat, die wir haben wollen in unserem Leben. Und lasst uns heute schon anfangen, so zu leben, so zu denken, wie es irgendwann mal Realität sein wird, wenn er auf dem Thron sitzt und wenn wir in seinem Reich sind. Yes, we can war die Botschaft für heute. Ein Bibelvers zum Abschluss für die letzten Zweifler unter euch. Ein Bibelvers aus einer Gemeinde, die ziemlich durchgeknallt war. Schwiegersohn hat eine Beziehung zu seiner Schwiegermutter. Eine Menge Ehescheidungen in der Gemeinde. Sklaven wurden unrechtmäßig behandelt, herabgesetzt beim Abendmahl. Viel Ungerechtigkeit in der Gemeinde. Wir wollen uns einmal zu Gemüte führen, wie denn der Paulus mit dieser Gemeinde umgeht und was er ihnen zu sagen hat. Seid ihr bereit? Immer wieder danke ich Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte geschenkt hat. Okay, lass uns mal weitermachen. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden. Er hat euch in reichem Maß befähigt, seine Botschaft zu verkünden und zu verstehen. Die haben gar nichts geschnallt. Entweder der wollte ein super gutes Opfer mitnehmen, ja? Oder er hat eine andere Perspektive. Er hat was verstanden, was die Leute, denen er schreibt, nicht verstanden hat. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch auch keine der Gaben, die Gottes Geist im Glauben schenkt. So wartet ihr darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, für alle sichtbar kommt. Er wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben und das Ziel zu erreichen, dass ihr vor ihm bestehen könnt, wenn er kommt. Darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch ja zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, berufen. So eine Antwort kriegt nur jemand hin, der entweder irgendwas nicht verstanden hat oder eine andere Perspektive hat. Diese Perspektive aber, die wünsche ich mir, weil alles andere hat so viel mit Realität zu tun, die uns nicht gut tut. Oder? Macht dich diese Welt glücklich, die Realität? Dein Kontoauszug, deine Steuern und Abgaben, die du bezahlen musst, dein Arbeitgeber, der vielleicht angekündigt hat, du, Kurzarbeit wäre gerade eine super Idee? Wenn wir unser geistliches Leben an den Krisen, an den Höhen und Tiefen dieser Welt packen, an den Kontoauszug, an das, wie es uns gerade geht, an das, wie unser Nachbar zu uns ist, an das, wie es gerade läuft mit einem Ehepartner, dann haben wir echt ein Problem als Christen. Wir haben nicht die Konstante der Ewigkeit, die Gott hat in unserem Leben. Und wir müssen anfangen, hier etwas zu ändern. Deswegen habe ich einen Appell an euch, ganz zum Schluss. Hier, ich bin hier ziemlich am Ende, also nicht mental, sondern frag dich selber, für dich ganz persönlich, was bringt dich in die Lage, etwas Übermenschliches zu erreichen? Die Botschaft vom Muss? Oh, wir müssen jetzt aber alle gemeinsam? Oder die Botschaft von Yes, we can? Was motiviert dich mehr? Ich möchte dir 4 Fragen mitgeben zum Schluss, die eine Entscheidung hervorrufen für dein persönliches Leben, für dein Leben als Christ. Ganz einfache Fragen. Aber sie entscheiden auch, in welcher Gemeinde du leben willst, in welchem Umfeld du leben willst, in welcher Ehe du leben willst, welcher Firma du arbeiten möchtest und wie du die Welt sehen möchtest. Die erste Frage ist, wann wurdest du das letzte Mal ermutigt? Heute? Nein. Wann wurdest du das letzte Mal ermutigt? Wann ist jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, toll. Oh, das ist so ein harter Fakt. Das ist so lange her. Zweite Frage. Wann hast du das letzte Mal jemanden ermutigt? Also bei mir ist es nicht so lange her. Heute halt. Wann hast du das letzte Mal jemanden ermutigt? Du, die Realität ist scheiße, aber dein Pulli ist super. Wann hast denn du das letzte Mal jemanden korrigiert? Und war es so fruchtbar? Ja, wir sind sehr damit beschäftigt, richtig zu sein. Aber die Frage ist, ob das immer so richtig ist. Und wann wurdest du das letzte Mal korrigiert? Ich denke mal, wir schaffen viel, viel mehr aus der Motivation heraus, aus dieser Ewigkeitsperspektive, wenn wir Leuten Motivation in ihren Leben reinsprechen und sagen, hey, du kannst, weil Gott derjenige ist, der dich fähig macht. Hab mal eine andere Perspektive über dein Leben. Ich möchte euch bitten und dringlich zurufen heute Morgen, lasst unsere Botschaft ändern. Hin zu Yes, we can, weil wir fähig gemacht worden sind. Was wird automatisch passieren? Wir haben es in Amerika gesehen. Wenn wir umswitchen und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive in unserem Leben haben, wenn wir hergehen, wir sagen, die Grundlage unseres Lebens ist Ermutigung, ist Auferbauung, ist Motivation. Und nicht der Achte zu sein, der nochmal drauf tritt. Wir ziehen Leute an. Wir werden attraktiv, weil wir anders sehen und anders denken, weil wir denjenigen kennen, der einzige positive Aspekt ist in diesem Universum. Weil wir den einzigen kennen, der derjenige ist, der sich voll und ganzheitlich um uns gekümmert hat. Weil wir denjenigen kennen, der seinen Sohn geschickt hat, um alles zu erledigen, damit wir barrierefrei zu Gott kommen können. Wir kennen denjenigen, der die einzige positive Perspektive hat. Wenn wir diese Perspektive streichen, wird unser Leben ziemlich jämmerlich. Aber wenn wir diese positive Ausstrahlung in unserem Leben verinnerlichen, werden wir automatisch Menschen anziehen. Deswegen lasst uns nicht länger Christen sein mit hängenden Mundwinkeln, sondern Christen sein, die Gottes Realität und Gottes Wahrheit kennen und leben. Yes, we can. Amen.